Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Risikogruppen, der Begriff ist seit ein paar Monaten eng mit Corona verknüpft. Eine Ausstellung in Pforzheim öffnet diesen Blick aber auf weitere gesellschaftliche Gruppen, die Risiken tragen. Zum Beispiel Soldaten im Krieg oder auch die LeiharbeiterInnen in den Fleischfabriken. Filme und Videoinstallationen von Julia Lokschina sind dort zu sehen. Und im Zentrum der Ausstellung steht ihre Dokumentation Regeln am Band bei hoher Geschwindigkeit. Die hat im Januar den Max-Ophüls-Preis gewonnen und könnte zeitlich passender gar nicht gezeigt werden. Es geht nämlich um Arbeitsbedingungen für die meist osteuropäischen Arbeitskräfte bei Tönnies in Reda-Wiedenbrück. Kurator Janusz Cech hat uns zur Idee dieser Ausstellung heute Vormittag gesagt.
Also die Idee zu der Ausstellung kam eigentlich, als die Corona-Pandemie über uns gerollt ist. Aber Risikogruppen ist natürlich ein viel tiefgehender Begriff, also im gesamtgesellschaftlichen Kontext. In der Ausstellung sind ja auch 6 verschiedene Arbeiten zu sehen. Und da geht es um osteuropäische Arbeiter in Fabriken. Es geht aber auch um Kriegsveteranen, die viele Jahre nach der Kriegserfahrung in Vietnam zurückkehren, um dort sich ein neues Leben aufzubauen. Es geht auch um Jugendliche, die in einem militärpatriotischen Sommerlager auf der Insel Sachalin in Russland für eine Gedenkveranstaltung an den Zweiten Weltkrieg üben. Solche Sachen, die diese Definition von Risikogruppen einfach philosophisch ansetzen und allgemein hinterfragen, was es allgemein in der Gesellschaft auch bedeutet.
Ja, und ebenfalls heute Vormittag habe ich auch mit der Regisseurin Julia Lokschina gesprochen, deren Filme eben dort zu sehen sind. Und wir haben vor allem gesprochen über Regeln am Band bei hoher Geschwindigkeit. Da ging es mal zuerst um die Frage, wie sie das eigentlich berührt, dass sie jetzt 3 Jahre diesen Film gedreht hat in Reda-Wiedenbrück und jetzt durch die Infektionszahlen in Fleischbetrieben und auch den damit verbundenen Fokus auf die Arbeitsbedingungen dort ihr Film halt ungeheure Aufmerksamkeit bekommt.
Ja, wir beobachten das alle im Team natürlich auch mit einem gewissen Staunen, weil der Film ja auch eine vielleicht etwas ungewöhnliche Erzählweise eigentlich wählt und vieles von dem, was man sich vielleicht auch verspricht oder sich vorstellt, wie eben so eine Geschichte über Arbeitsmigrantinnen in einem Fleischwerk, also bestimmte Bilder, die man sich vorstellt, was man da sehen könnte, die bekommt man gar nicht zu sehen. Und der Film legt schon einen sehr stark strukturellen Fokus und versucht, diese Problematik als Teil unserer Gesellschaft zu erzählen und auch sehr viel Zeit mit den Betroffenen, mit den Arbeiterinnen zu verbringen, mit den Aktivistinnen zu verbringen, aber eben auch mit Schülerinnen, die ein Brechtstück proben und über die Verhältnisse nachdenken.
Das heißt, diese Bilder, die man sich jetzt so vorstellen würde, die wollten sie auch nicht. Und sie wollten jetzt auch nicht mit Tönnies Vertretern sprechen, denn das sehen wir nicht im Film. Das lag nicht daran, dass es nicht möglich war.
Zum Teil. Es ist sowohl eine inhaltliche, aber auch eine ästhetische Entscheidung. Es war klar, dass bestimmte Dinge überhaupt nicht möglich sein würden. Und wenn wir in den Betrieben drehen wollen würden, dann wäre das nur unter ganz strengen Auflagen möglich gewesen. Und dann ist natürlich auch das Problem, wenn man eigentlich eine strukturelle Erzählung sich vorstellt und dann einzelne Verantwortliche ins Bild setzt. Was für eine Erzählung baut man da? Und natürlich ist der Betrieb Tönnies jetzt sehr stark in den Medien und wir haben uns auch mit Arbeiterinnen beschäftigt, die in diesem Betrieb arbeiten, aber eben auch mit anderen. Und das ist ein ziemlich flächendeckendes Problem. Und deswegen wollten wir auch etwas zurücktreten, schon auf die Einzelfälle blicken, auf die einzelnen Betroffenen und ihren Geschichten, aber daraus ein größeres Gesamtbild zusammenstecken, der eben wegführt von diesem einen sehr stark fokussierten Problemspot.
Ja, die Betroffenen, Sie sprechen ja mit einigen, wir sehen, die leben dann in so einem Campingwagen zum Teil oder in so einer Art Blechhütten sieht es aus und das scheint schon die komfortablere Situation zu sein. Aber alle sagen, die mit denen Sie sprechen, der Umgang mit den Menschen dort in dem Werk ist einfach eine Katastrophe, von weißen Niggern ist da die Rede. Und dann gibt es Aktivisten auf der anderen Seite, die sagen, das geht auch alles schon viel zu lange hier. Also Sie haben das 3 Jahre gedreht. Wie ist das, wenn man da dreht?
Ja, wir hatten vor allem das Gefühl, hier muss man vielleicht nochmal genauer hinschauen und etwas mehr Zeit verbringen. Weil das Problem ja an diesen medialen Darstellungen, würde ich sagen, dass die Bilder sich eben sehr stark wiederholen und man immer wieder das Gleiche sieht. Und wenn man immer wieder das Gleiche sieht, erkennt man darin auch nichts mehr. Weil die Frage ist ja, wie entsteht dieser Effekt der Unsichtbarkeit, von dem man jetzt immer wieder gesprochen hat? So auch zum Beispiel am Anfang der Corona-Pandemie, wenn man von systemrelevanten Berufen gesprochen hat und festgestellt hat, wie sehr wir auf Busfahrerinnen, auf Verkäuferinnen, auf Pflegerinnen angewiesen sind und dass diese Menschen eine Sichtbarkeit erfahren haben. Das ist ja mal eine große Frage, wie schafft man es eigentlich, diese sehr, sehr präsenten Berufe und Menschen unsichtbar zu bekommen? daher war eben auch der Versuch, da andere Bilder dafür zu finden, für diese Leute und für diese Arbeitsverhältnisse.
Sie haben in Reda-Wiedenbrück eben gedreht, da gibt es ein Tönnies-Werk, aber eben auch dieses Bündnis gegen die Tönnies-Erweiterung, die da seit 3 Jahren auch für bessere Lebensbedingungen der ArbeitsmigrantInnen kämpfen. Wie muss man sich die Atmosphäre in dieser Stadt vorstellen? Also ist das wirklich Parallelgesellschaften? Kommen die sich überhaupt, die normalen Reda-Wiedenbrückener Bürger und diese Arbeitsmigranten, kommen die in Berührung, weil sie sagen, ja, eigentlich sind die unsichtbar. Und sind die denn in der Stadt sichtbar und gibt es Kontakte?
Ich glaube, das kommt sehr darauf an, eben wo man hinschaut. Und ich glaube, Sie können ganz viele Menschen finden, die Ihnen sagen würden, das ist unsichtbar und parallel. Aber die Geschichte, die ja Inge Bultschnieder immer wieder erzählt, wie es mit ihrer Aktivität losgegangen ist, dass sie im Krankenhaus war und mit einer Zimmernachbarin ins Gespräch kam. Und das ist ja immer die Frage, macht man das oder macht man das nicht? Spricht man mit den Menschen, die neben einem an der Kasse stehen, die im Bus neben einem sitzen oder irgendwie auf dem Spielplatz oder ich weiß nicht wo? Also nimmt man sie wahr oder nimmt man sie nicht wahr? Weil sie sind natürlich vor Ort, die Arbeiterinnen wohnen sehr abgetrennt, sehr isoliert und man muss sich das so vorstellen, dass sie ja wahnsinnig viel arbeiten und sehr, sehr wenig Freizeit haben. Das heißt, es gibt schon mal strukturell gar nicht so viele Orte, an denen man sich begegnen kann. Und dann wohnen sie auch sehr weit weg von den Arbeitsstätten und werden eben mit diesen kleinen Bussen oder Autos dahin gefahren. Also es gibt sehr, sehr wenig Möglichkeit, wirklich anzudocken und sich hinzuwurzeln für viele Leute. Aber es ist ja dennoch kein Geheimnis, dass es sie gibt. Und ich glaube, man braucht eben auch einen gewissen Willen, sich dem zu stellen, wie eben Inge und ihre Mitstreiterinnen. Und ja, man muss es einfach tun und es ist ein Aufwand, aber den muss man eben in Kauf nehmen.
Aber Sie arbeiten ja gerne dort, sagt der Justiziar von Tönnies in Ihrem Film, Julia Lokschina, sonst würden Sie ja nicht so lange bleiben. Und daneben steht der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus auf einer Bühne, kleines Podium haben Sie da gefilmt. Also, wie deuten wir das? Die Not ist dann eben groß bei den ArbeiterInnen, dass Sie das alles in Kauf nehmen.
So eine Formulierung macht es natürlich sehr leicht, die Verantwortung an die Einzelnen auszulegen und sie zu verschieben. Und nur weil jemand keine bessere Möglichkeit zu arbeiten und zu leben und Anforderungen zu stellen oder zu sagen, für sich einzustehen, heißt es ja immer noch nicht, dass es okay ist, für diese Person eigene Regeln aufzustellen. Also wir haben ja ein Rechtssystem und das gibt vor, dass wir unabhängig von unserer Nationalität, Sexualität, von dem Glauben, von allen persönlichen Merkmalen alle die gleichen Rechte genießen sollten. Und das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, erst recht eben in unserem europäischen Raum für das Zusammenleben und für das Arbeiten.
Jetzt zeigen Sie in Ihrem Film, haben Sie eben schon angesprochen, Sie zeigen in Ihrem Film parallel die Proben zu einem Schultheaterstück, eben Brechts Heilige Johanna der Schlachthöfe, was natürlich sehr nahe liegt. Und Brecht, ja, kann man so denken, hatte die Verhältnisse von 90 Jahren schon im Blick. Die Schüler da wirken aber so mäßig interessiert, kann man mal sagen, an dieser ganzen Kapitalismuskritik. Wobei ich glaube, das sind Schüler bei München, richtig? Nicht jetzt aus Reda-Wiedenbrück.
Genau, oder? Genau.
Das vielleicht zu weit weg schon wieder, dachte ich so. Oder ja, weiß ich nicht. Aber die sind so mäßig interessiert, oder? Wie war Ihr Eindruck?
Also zu weit weg würde ich auch nicht sagen, weil es ist ja auch nicht so, als wäre in München alles wunderbar und es gäbe solche Probleme nicht. Also da gibt es natürlich auch Parallelgesellschaften und es gibt auch gesellschaftliche Verlierer und Gewinner. Insofern, das alles existiert ja genau so. Es ist natürlich eine Schule, die nicht besonders, also es ist kein prekäres Stadtviertel und die Schülerinnen, die dort mehr, also ich muss jetzt ein bisschen generalisieren und ich hoffe, ich tue da jetzt niemandem Unrecht, aber die eher aus stabilen Verhältnissen kommen. Und ich glaube, das ist eben, das schafft eben so eine soziale Ferne, die es sehr schwierig macht, sich tatsächlich solchen Themen anzunähern, wenn man aufwächst und wenn man keine Berührung hat mit solchen Biografien und Lebenswirklichkeiten wie denen von den Arbeitsmigrantinnen. Insofern, ich glaube, Das ist ja auch immer ein Ausdruck von dem, welche Erfahrungen bringt man mit und welche Erfahrungen hat man im Laufe seiner Schulbildung gemacht. Und wenn es diesen Schülerinnen in der Oberstufe schwerfällt, sich dieser Kapitalismuskritik irgendwie zu nähern oder zu öffnen, dann erfahren wir ja auch etwas darüber, wie eben unsere Schulbildung funktioniert an Gymnasien. Was wird dort thematisiert und was wird vielleicht unter den Tisch fallen gelassen?
Ja, und zurück in Reda-Wiedenbrück sehen wir dann, wie die ArbeitsmigrantInnen im Deutschkurs lernen. Wie geht es dir? Danke, gut. Julia Lokschiner, glauben Sie eigentlich an die verändernde Kraft der Kunst, ob jetzt Theater oder Ihrer Filme?
Das ist natürlich eine große, sehr, sehr große Frage. Also ich glaube, dass ob Kunst oder Film die Kraft hat, Menschen zusammenzubringen. Menschen sowohl, also ich glaube, das Besondere zum Beispiel an der dokumentarischen Filmarbeit ist für mich, dass ich mit meinen Teamkolleginnen Begegnungen erfahre. Also ich darf damit Räume betreten, an denen ich mich sonst nicht aufhalte und da schon eine Begegnung stattfindet, die für mich persönlich von einem großen Wert ist. Und dann darüber hinaus entsteht der Film und dieser Film schafft wiederum neue Räume und neue Begegnungen, dass noch mehr Menschen sich irgendwie aufeinander vielleicht treffen oder stoßen und in irgendeiner Form ins Gespräch kommen. Und daran glaube ich in erster Linie. Und ich glaube auch, dass das die Basis ist und wie es dann mit der Veränderung aussieht, das muss man dann schauen.
Julia Lokschiner über ihre Dokumentation Regeln am Band bei hoher Geschwindigkeit. Und die Ausstellung Risikogruppen, die erlebt ihre Vernissage per Zoom morgen Abend um 19 Uhr im AKT Pforzheim. Gezeigt wird dann dieser Film, über den wir gerade gesprochen haben, über die Leiharbeiter in Fleischfabriken am Sonntag im Emma Kreativzentrum Pforzheim. Und ab 22. Oktober soll er dann ins Kino kommen.